plötzlich trägt ein Leibeigener und beziehungsweise seine Frau, ganz arme Leute tragen feinen Goldschmuck. Und dann, die Leute werden natürlich dann aufmerksam und man braucht dann auch Zwischenhändler, mit denen man darüber reden kann. Und dann kommt es dann irgendwie dann doch heraus, dass diese Objekte gefunden wurden.
In dieser Folge von Geschichte Europas kehrt Dr. Daniela Hamann mit uns zurück ins Habsburgerreich. Sie erklärt anhand von verschiedenen Beispielen, wie sich aus der Suche nach alten Goldschätzen allmählich die Archäologie entwickelte und wie Nationalismus und Zentralismus in der großen Vielvölkermonarchie dabei wichtige Rollen spielten. Weiterführende Links zu Bildern der besprochenen archäologischen Funde, zu themenverwandten Folgen und zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Diesen Podcast gibt es sowohl auf Spotify als auch als freien RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Viel Spaß jetzt beim Reinhören. Die erste Frage an Daniela war, wie sie zu diesem Thema überhaupt gekommen war.
Während meiner Studienzeit hat mein dann späterer Dissertationsbetreuer, der Professor Fritz Mithof, der ist Professor für römische Geschichte an der Universität Wien, Institut für Altertumskunde, ein Projekt auf die Wege geleitet, dessen Namen ist von der Schatzsuche zur Archäologie, die Wiederentdeckung der alten dakischen Hauptstadt Samitzigetusa Regia in Rumänien um 1800. Und er hat einfach studentische Mitarbeiter damals gesucht, die mitarbeiten an der Datenbank und im Archiv quasi die ganzen Quellenbestände mal durchschauen. Und ja, ich habe mich beworben, ich wurde aufgenommen und da ich da gerade auch mit meiner Diplomarbeit fertig war, hat er mir angeboten, ob ich nicht Lust hätte, quasi im Rahmen dieses großen Projektes eine thematisch damit verbundene Dissertation zu schreiben, die sich jetzt nicht über Samitzigetusa Regia zwar beschäftigen sollte, weil da gibt es einen Dissertanten bereits, aber halt so im gröberen Rahmen Altertumskunde, Antiquarianismus, Archäologie in der Habsburger Monarchie thematisch umfassen sollte. Und so kam ich halt zu dem Thema, über das ich dann meine Dissertation schrieb. Ja, das war der Weg dorthin und fand das dann relativ spannend, was man eigentlich alles an Quellen zum Thema Schatzsucherei und Grabungen um 1800 in der Habsburger Monarchie finden konnte und hatte einen ziemlichen Spaß daran, das zu rekonstruieren, diesen Werdegang von privat durchgeführter Schatzsucherei hin zu einer vom Staate kontrollierten und auch organisierten Archäologie, die wir hoffentlich heute auch ein bisschen nachzeichnen können.
Das heißt, ursprünglich war das wirklich, wie du sagst, Schatzsucherei. Das heißt, die Leute waren eher darauf aus, wertvolle Dinge, sowas wie Gold zu finden. Und es hat sich erst dahin gewandelt, dass dann quasi so eine, ja, ich sag mal, systematische auch Erforschung der Vergangenheit und dass dann der Wert darin war, sich hingewandelt hat. Wie ist das passiert?
Ja, also man muss eigentlich unter zwei Formen von Grabungen, ich nehme jetzt diesen Überbegriff Grabungen, unterscheiden. Es gibt einerseits diese Schatzsucherei, das ist wirklich diese Suche nach Edelmetallen, Gold, Silber. Und das wurde vor allen Dingen auch betrieben von Bauern, von Landleuten, die sich auch in der Region auskannten, die wussten auch, das geht ganz klar aus den Quellen hervor, wo die wertvollen Objekte zu finden sind. Der Schatz ist auch juristisch terminiert, darüber können wir gleich nochmal kurz auch reden. Und das heißt wirklich, Schatz ist sind alte Objekte, Edelmetalle, deren Besitzer nicht mehr auffindbar ist. Das ist ein Schatz. Und diese Schatzsucherei, wie gesagt, wurde halt vor allen Dingen auch von armen Leuten betrieben, die sich davon einen gewissen Zuverdienst versprachen. Und dann gab es noch Grabungen schon mit einem gewissen intellektuellen Interesse, mit einem gewissen Forscherinteresse. Das kann man so als Antiquarianismus bezeichnen. Die Antiquare, die hinausgezogen sind auf die Felder und sich auf die Suche gemacht haben nach Objekten vergangener Zeiten, sei es jetzt mittelalterliche Objekte, aber vor allem, und das war immer ganz prestigeträchtig, das waren die Objekte von römischer und griechischer Herkunft.
Um das gerade zeitlich einzuordnen, das hast du auch eben im Vorgespräch gesagt, wir sind jetzt etwa am Ende des 18. Jahrhunderts. Wie ist da einfach generell das Wissen über das, was wir heute Antike nennen?
Also diese ganze Schatzsucherei und Antiquarianismus, das gab es eigentlich schon immer. Also diese antiquaren Bestrebungen, das kann man schon zurückführen auf diese Schwellenzeit, Spätmittelalter, frühe Neuzeit. Und Schatzsucherei, das gab es eigentlich schon immer. Wir können die Schatzfundrechte können wir zurückverfolgen bis in die römische Zeit hinein, also bis in die römische Antike, das römische Kaiserreich zurück. Und die Wahrnehmung von Antike oder Altertumskunde, das ist gerade so eine Zeit, wo auch sehr viel Dynamik drin ist um 1800. Also wir haben einerseits sind wir auf dieser Schwelle, wo es dann anfängt, dass es sich modernisiert, wenn man das so sagen möchte, auch institutionalisiert. Also vorab gab es nur wenig Institutionen, die sich damit beschäftigt haben, wenig Akademien oder Universitäten, die das gelehrt haben. Und es beginnt jetzt langsam so dieser institutionelle Prozess, wo die Lehrstühle dafür geschaffen wurden, wo Institute dafür geschaffen wurden. Und es etabliert sich auch langsam diese Dreiteilung von europäischer Geschichte, wie wir sie auch heute haben, Antike, Mittelalter, Neuzeit. Später kommt dann noch die Zeitgeschichte hinzu. Dieses Modell, das hier zurückzuführen ist auf Cellarius, Anfang des 18. Jahrhunderts, das etabliert sich langsam. Vorab hat man häufig und auch noch um 1800 parallel dazu diese Einteilung in alt und neu, alte Geschichte, neue Geschichte, wobei alte Geschichte da auch Teile des Mittelalters heißen konnte. Und das ist auch mal ein ganz großes Problem, wenn man die Quellen zu Schatzfunden sich durchliest, weil die Gelehrten, die sich damit beschäftigen, häufig nur sagen, das sind alte Münzen. Und die ordnen wir ein in das alte Münzkabinett oder in unsere alte Münzsammlung. Man hat da immer Unterschied zwischen alten Münzen und neuen Münzen. Und das konnten dann aber Münzen sein, sowohl aus der Antike als auch aus dem Mittelalter. Und deswegen ist es auch mal sehr schwierig zu rekonstruieren, was für Arten von Münzen sie da jetzt genauso gefunden haben und mit welchen Arten von Münzen sie gearbeitet haben. Ein zweiter Punkt ist dann noch, dass zu dieser Zeit auch das Quellenverständnis sich ändert. Also man arbeitete zuvor vor allen Dingen mit schriftlichen Quellen, mit den antiken Autoren und ihren Überlieferungen. Und langsam werden dann aber auch Objekte zu Quellen des Wissens. Heute sagt man ja Objekte des Wissens, also zu Wissensträgern. Und man nutzt dann Münzen oder auch antike Statuen, Vasen und alles und andere schriftliche Quellen dazu oder auch Textfragmente dazu zu rekonstruieren, die Geschichte der Antike zu rekonstruieren. Und dazu gibt es dann auch verschiedenste Kategorisierungsmodelle von alten Quellen. Ganz wichtig dabei, auch aus Wiener Sicht, ist das geografische Münzsystem. Das wurde nämlich in Wien mitentwickelt und auch finalisiert vom Hilarius Eckel. Der hat am Wiener Münz- und Antikenkabinett gearbeitet. Damals hieß es nur Münzkabinett, als er dort gearbeitet hat. Und dieses Ordnungssystem repräsentiert dann wirklich eine Art, dass man antike Geschichte aus Münzen nicht nur rekonstruieren kann, sondern richtig sichtbar machen kann, weil er wirklich anordnet, wann, wo, welche Münze geprägt wurde, im Umlauf kam, welchen Herrscher das repräsentiert. Und so kann man dann auch dann langsam zahlreiche Wissenslücken auch füllen durch die Quellen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieser Impuls, den du eben beschrieben hast, dass Leute losgehen und versuchen, Silber- und Goldmünzen auszugraben, sich mit dem, ja, dann den institutionalisierten Impuls, dann doch irgendwie da die Antike einigermaßen systematisch zu erforschen, ziemlich beißt. Wie ist man mit diesem, ja, mit diesem Gegensatz umgegangen?
Ja, natürlich, das war ein großes Problem, weil natürlich die Bauern hatten kein wissenschaftliches Interesse an den Bodenfunden, sondern wollten das einfach weiterverkaufen. Die Gelehrten hingegen hatten ein wissenschaftliches Interesse. Das widersprach sich aber beides mit der großen Obergewalt, die eigentlich das letzte Wort da drin hat. Und das war dann tatsächlich die Monarchie oder der Staat. Ich habe ja gerade schon mal angesprochen, dass es ein Schatzfundgesetz gab. Es gab ein Fundrecht, das ja auf die Antike auch zurückging, auf das justinianische Recht. Das sagt ganz klar, wenn man einen Schatz findet, nach der damaligen Definition, also Edelmetall, kein Besitzer mehr auffindbar, dann muss dieser Fund gemeldet werden dem Staat. Und je nachdem, die Münzen müssen dann noch abgeliefert werden. Also, oder die Edelmetallfunde, das waren ja nicht immer nur Münzen. Allerdings in den meisten Fällen waren es Münzen. Das muss dann abgeliefert werden, das muss dem Staat zugutekommen. Und das war dann etwas, wo sich sowohl die schatzsuchenden Bauern als auch die Antiquare dann immer wieder im Konflikt kamen mit dem Staat, weil der Staat hatte das Vorrecht auf Münzen. Und im Falle der Habsburger Monarchie war das so, dass diese Münzen nach Wien kamen. Also Ende des 18. Jahrhunderts ist ja diese große Zentralisierungsbestrebung, Wien nicht nur zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Monarchie zu machen, sondern auch zu einem kulturellen Zentrum. Und das Wiener KK-Münz- und Antikenkabinett war halt die Sammlung des Kaisers. Heute übrigens ist es das Münzkabinett und das Antikenkabinett im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und dieses Kabinett arbeitet Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts proaktiv in Form ihrer Direktoren dafür, dass auch dieses Schatzfundgesetz erweitert wird und angepasst wird an die jeweiligen Bedürfnisse, so dass dieses Privileg von Wien, das Vorrecht auf Münzen und weitere Edelmetallfunde zu haben, ausgebaut und bestärkt wird. Und natürlich entwickeln sich darüber dann auch zahlreiche Konflikte. Wir haben einen Fall aus Siebenbürgen, wo ein Adliger, ein Esterházy ist ja eine große Dynastie, auch in Siebenbürgen vertreten, gerne privat Nachgrabung bei sich daheim anstellen würde auf seinem Gut, und auch die Bodenfunde dort zurückhält. Und da kommt es zu einem Riesenstreit zwischen ihm und den Behörden, wo sich dann auch Wien einschaltet und wo dieser Janosch Esterházy dann quasi schon fast als Vaterlandsverräter tituliert wird, weil er einfach die gefundenen Münzen nicht nach Wien schickt und damit quasi nicht seiner Pflicht als guter Untertan nachkommt.
Aber der kann ja bei weitem nicht der Einzige gewesen sein. Ich kann mir doch gut vorstellen, dass wenn ein irgendwo auf dem Land lebender Bauer Silber- und Goldmünzen ausgräbt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie bekannt wird und ihr eben Repressalien drohen, nicht so hoch waren. Oder schätze ich das falsch ein?
Ja, also diese Rechtsstreitereien gab es eigentlich die gesamte Geschichte hindurch. Wir haben die ersten Fälle aus, die früheste Fall aus Ungarn, der ist ins Hochmittelalter datiert. Wir kennen dann auch in der Zeit um 1800 immer wieder diese Fälle. Ein Bauer findet Münzen, verheimlicht sie und aus irgendeinem Grunde wird das wieder, entdeckt man das, weil irgendjemand dann doch geredet hat. Ich meine, bei solchen kleinen Mini-Münzfunden war das dann nicht so dramatisch, die nur ein paar Gulden wert hatten. Aber bei wirklich großen Sachen, Da war das dann schon so, dass man da auch immer Mitwisser hatte und man hat das dann natürlich auch versucht auf so eine Art Schwarzmarkt, den es damals gab. Den gibt es heute übrigens auch noch. Das muss man auch dazu erwähnen. Alles, worüber ich heute rede, über diese ganzen Schatzfundrechte, die gibt es prinzipiell heute auch noch. Können wir auch vielleicht am abschließend noch drüber reden. Irgendjemand hat es dann doch mitbekommen und hat es dann den Behörden gemeldet. Wir haben das bei zwei sehr großen Funden kam es zu Konflikten. Das ist einmal der Schatzfund von Nordsee-Miklosch. Nordsee-Miklosch ist ein Dorf im Banat, heute Rumänien, nahe der ungarischen Grenze. Und dort findet 1799 ein Bauer oder seine Frau, das weiß man jetzt nicht zu 100%, einen sehr, sehr großen und für die zentraleuropäische Geschichte bis heute extrem bedeutenden Fund. Und das sind diesmal keine Münzen, sondern das sind 24 Gefäßobjekte, die sehr interessant sind. Einerseits, weil sie verschiedene Formen von Tieren, auch Tierköpfen aufweisen als Henkel. Also sie sind sehr stark auch mit Ornamenten verziert. Sie haben einerseits griechische Inschriften, andererseits auch runenförmige Inschriften, Keilschriften. Also es gab ja eine Runenschrift, die germanische, gotische Runenschrift. Und es gab aber auch in Zentraleuropa verschiedene andere runenförmige Schriften. Auch das Ungarische kennt eine Keilschrift. Und dort findet man eine Vorform von der heutigen ungarisch-zeglerischen Keilschrift drauf. Die Bauern, die das finden, die sehen das jetzt nicht aus ihrem wissenschaftlich, aus, natürlich nicht aus einem wissenschaftlichen Interesse heraus, sondern vor allen Dingen massiver Goldfund. Sie lassen dann die Objekte auch einschmelzen und dann ist das natürlich dann so, plötzlich trägt ein Leibeigner und beziehungsweise seine Frau, ganz arme Leute tragen feinen Goldschmuck und dann die Leute werden natürlich dann aufmerksam und man braucht dann auch Zwischenhändler, mit denen man darüber reden kann und dann kommt es dann irgendwie dann doch heraus, dass diese Objekte gefunden wurden und man kriegt davon an verschiedenen Stellen in Ungarn, in Buda, wo damals der Regierungssitz war, und in Wien kriegt man dann Wind davon und natürlich müssen dann die Objekte abgegeben werden. Dann zieht sich dann ein langer Prozess hin mit Abfragung, wer war daran schuld, wer hat davon alles gewusst, wen muss man dann auch bestrafen. Das ist dann wirklich eine sehr spannende Sache. Und es geht auch immer auch um Entschädigung, weil wenn diese Objekte gefunden werden, hatten die Finder, auch wenn sie die Objekte abgeben mussten, hatten sie immer ein Recht auf das sogenannte Finderdrittel, also auf zumindest ein Drittel des Wertes des Schatzes oder des Schatzes rückerstattet in Natura, also dass ein Drittel der Objekte oder der Münzen dann wieder zurückgefunden wurden. Ein zweiter brisanter Fall, und jetzt geht's auf die wissenschaftliche, gelehrte Ebene, das sind die Negauer Helme, die 1811 in der damaligen Steiermark, heute Teile Sloweniens, gefunden werden. Also auch wieder ein ganz klassischer Fall. Ein Bauer pflügt sein Feld, findet Bronzehelme aus der Antike und sieht, okay, was mache ich jetzt damit? Ich verkaufe die. Und er verkauft die und dann sind die irgendwie auf dem Markt und dann kriegt erst das gerade erst gegründete Joanneum in Graz, das ist das große steirische Landesmuseum heute, kriegt davon Wind und kriegt dann tatsächlich einen Teil dieser Helme auch geschenkt. Und dann kriegt aber in Wien das KK Münz- und Antikenkabinett auch Wind davon. Und ich habe ja gerade schon gesagt, die Direktoren in Wien nehmen eine sehr proaktive Rolle bei dieser ganzen Schatzfundgesetzgebung ein. Und der damalige Direktor Neumann vom KK Münz- und Antikenkabinett, der lässt sich dann auf einen immensen Streit ein mit Graz, den Grazer Behörden, mit dem Joanneum, weil er möchte alle diese Helme, nicht nur einen Teil davon, sondern alle diese Helme in Wien wissen. Und dann war die Sache, jetzt fielen diese Bronzehelme nicht unter das Schatzfundgesetz, weil sie nicht unter dieses Edelmetall, in diese Edelmetallkategorie fielen. Und er bestrebt dann tatsächlich, das Schatzfundgesetz zu ändern. Und er sagt dann auch den Behörden und schlägt ihn dann vor in der Kommunikation, sagt dieser Neumann, jetzt haben wir, wir möchten diese Helme in Wien haben. Jetzt ist das natürlich vom Gesetz her nicht ganz klar. Jetzt müssen wir das ändern. Und zwar müssen wir jetzt auch sagen, dass Seltenheiten, denn wenn antike Objekte keine Schätze waren, dann waren sie Seltenheiten in der Rechtssprache. Jetzt müssen diese Seltenheiten, müssen wir jetzt auch eine Pflichtabgabe nach Wien machen. Das gab es nämlich vorher noch nicht. Und er kommt damit wirklich durch. Der Kaiser gibt ihm Recht. Der Kaiser gab in der Regel immer seinen Direktoren Recht. Das kann man auch vorwegnehmen. Und Resultat ist, sind die bis heute bestehenden beiden Paragraphen 398, 399 im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Die gibt es bis heute. Und wer heute in Österreich alte Objekte in seinem Schatz, in seinem Garten findet, muss nach diesen alten Paragraphen handeln und ja, die den Behörden melden und auch abliefern.
Was ich mich gerade gefragt habe, egal, ob es um diesen Goldschatz geht, übrigens in den Shownotes werde ich da auch noch Links zu der Wikipedia-Seite davon geben, weil diese Objekte sind wirklich sehr schön anzusehen. Oder auch um diese Bronzehelme. Du hast eben ja gesagt, die Idee war, Wien auch zum kulturellen Zentrum der Monarchie zu machen. Aber was ist denn der Grund dahinter? Warum war es den Leuten so wichtig, eben diese ganzen Relikte aus der Vergangenheit zentral irgendwo zu sammeln?
Das hat auch Repräsentationsgründe. Also wir haben den Kaiser in Wien und wer ein mächtiger Kaiser sein möchte, der braucht nicht nur politische Macht, militärische Macht, wirtschaftliche Macht, der muss sich auch kulturell repräsentieren können. Und die Habsburger Monarchie oder die Habsburger Dynastie hatte seit jeher, seit Jahrhunderten eine riesige Sammlung. Das sind heute, die bilden auch heute den Grundstück der österreichischen Bundesmuseen. Also ich habe gerade schon das Kunsthistorische Museum genannt. Das andere wäre das Naturhistorische Museum. Teile des Belvederes. Das sind alles so diese riesigen Kunst- und Kultursammlungen der Habsburger Monarchie. Die Schatzkammer natürlich. Die gehörten ursprünglich alles der Habsburger Dynastie bis dann 1918, bis zum Ende des Weltkrieges und der Absetzung der Monarchie. Und wie gesagt, wer ein großer Herrscher sein möchte, braucht auch eine große und vor allen Dingen international repräsentative Sammlung. Und das machen alle großen Herrscher zu dieser Zeit. Auch große, namhafte Adelsfamilien, die haben alle ihre großen Sammlungen. Zum Beispiel die Familie Esterhazy, die ich gerade schon genannt habe. Der Hauptzweig der Familie hat große Sammlungen, aber auch Einzelleute fangen da Sammlungen an. Es ist auch nicht zufällig, dass der Louvre in seiner ursprünglichen Form Musée Napoléon heißt, also Museum Napoleons oder Napoleon Museum, und dass auch Napoleon in dieser Zeit nicht nur durch Europa seine Kriegszüge veranstaltet, sondern dass er bei diesen Kriegszügen auch in die großen Sammlungen geht von den besiegten Mächten und sagt, die und die Objekte möchte ich alle in Paris wissen. Das haben wir in Wien auch so. Also in Wien gibt es da wirklich Bestandslisten mit so einer Art Wunschliste Napoleons beziehungsweise des Leiters des Louvres, welche Objekte sie aus Wien nach Paris bekommen möchten. Die werden dann auch später wieder natürlich teilweise retourniert. Und wie gesagt, es ist ein Ausdruck von Macht. Und dann mit diesem ganzen Zentralisierungskonzept, das dann Ende des 18. Jahrhunderts in der Habsburgmonarchie entsteht, Wien als das Zentrum, als Repräsentationsort des Kaisers zu inszenieren, kommt das natürlich auch bei den ganzen Sammlungen und Kollektionen der Habsburger zu tragen, dass sie sagen, wir wollen alle Objekte, alles, was wertvoll ist, historisch, künstlerisch, auch an Bodenfunden, an Mineralien, an Flora und Fauna aus den Teilen der Monarchie möchten wir alles in Wien wissen. Und das ist auch dann der Grund, warum solche Objekte wie der Schatz von Nordzern Miklosch, der eigentlich für Zentraleuropa, für die ungarische Geschichte, für die Banater Geschichte, teilweise auch für die bulgarische Geschichte viel, viel wertvoller wäre, warum die alle in Wien sind. Weil das ist wirklich so eine Zeit, wo eine Art, ja, Kulturimperialismus, innermonarchischer Kulturimperialismus nenne ich das in meiner Arbeit, entsteht. Also diese ganzen Objekte müssen dann wirklich nach Wien.
Also auch so eine Art Gegenkraft zu dem vielleicht beginnenden Nationalismus in den einzelnen Teilen der, ja, der Habsburger Monarchie.
Ja, genau. Es ist, die Objekte sollen quasi übernational die Gesamtmonarchie repräsentieren. Man sieht das weniger jetzt an den Bodenfunden da auch schon, aber man muss allein schon mal durch das Naturhistorische Museum, durch die Mineraliensammlung gehen, wo man wirklich aus allen Teilen der alten Monarchie wertvolle und teilweise auch riesige Mineralien hat. Das ist auch genau dieser Teil dieses Gedankenganges. Wir repräsentieren in Wien ein Abbild der gesamten Monarchie. Und dann gibt es aber natürlich schon aufkommende Bestrebungen, dass die Objekte in den jeweiligen Regionen, in denen sie gefunden wurden, noch bleiben sollten. Und ein Beispiel davon ist ja das gerade schon angesprochen, die gerade angesprochenen Negauer Helme, wo auch die Behörden in Graz und auch das Joanneum argumentieren, das sind Objekte, die gehören zur steirischen Geschichte, die repräsentieren die Steiermark, die repräsentieren jetzt nicht Wien. Und deswegen haben die auch hier vor Ort zu bleiben. Das ist dann auch ein Gedankengang, der langsam dann aufkommt, ja.
Einen weiteren Aspekt eben von diesem Nationalismus, den du auch im Vorgespräch schon genannt hattest und den ich sehr interessant fand, war, es gibt einen Ort, der wird als das österreichische Pompeji bezeichnet. Und das fand ich also eine extrem verwirrende Bezeichnung. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
Genau, das österreichische Pompeji. Wo glaubt man, dass das sein könnte? Vielleicht, wer sich in Österreich, in der österreichischen Geschichte vielleicht auskennt, vielleicht Carnuntum, die alte römische, große römische Siedlung nahe bei Wien. Vielleicht auch Flavia Solva, die alte römische Ruinenstadt in Leibnitz, in der Südsteiermark. Nein, man meinte damit Salona bei Split in Dalmatien. Und zwar geht es darum, um 1820 finden dort schon recht professionell, was heißt professionell, aber halt schon koordinierte Ausgrabungen statt, die Habsburger Monarchie von Wien zentral aus organisiert, von den römischen Ruinenstädten in Salona. Da wird dann auch das Archäologische Museum von Dalmatien eingerichtet. Und wie gesagt, das findet alles von Wien aus statt. Der damalige Direktor des KK Münz- und Antikenkabinetts zieht da wiederum die Strippen. Das ist dann nicht mehr Neumann, das ist dann sein Nachfolger Steinbüchel. Und Steinbüchel hat im Gegensatz zu Neumann eine ganz andere Herangehensweise an die Dinge. Also Neumann, der sitzt immer nur in Wien, kann man sich so vorstellen, und kriegt dann die Beschreibung der Bodenfunde und sagt, ich will das in Wien haben. Und der Steinbüchel geht da schon einen anderen Weg. Der Steinbüchel reist sehr viel. Also der ist mit dem Kaiser sehr viel auf Inspektionsfahrten. Inspektionsfahrten, das waren für den Kaiser Möglichkeiten, die Teile der Monarchie zu erkunden und dort mehr über Land und Leute quasi zu erfahren. Er begleitet ihn auch auf anderen Reisen. Also eine Reise führt ihn zum Beispiel nach Rom, nach Italien. Und eine dieser Inspektionsfahrten führt ihn aber auch nach Dalmatien. Und da kommen wir dann schon in den Reiseberichten, die der Steinbüchel dazu zu veröffentlicht, in den Nachrichten, in den Tageszeitungen. Er schreibt darüber in den Tageszeitungen, er nennt Dalmatien eine Terra Incognita. Da beschreibt er ganz abenteuerlich, wie er sich dort auf antiquarische Erkundungen geht. Und das, wenn man sich das liest, da hat man schon so ein bisschen so ein Indiana Jones Image im Kopf. Also Er klettert durch Steilhänge, er klettert Berge hinauf. Ein kleiner Junge führt ihn zu irgendwelchen verschollenen Ruinenstätten, zeigt ihm irgendwo in Bergen und Hügeln versunkene Inschriften und all solche Sachen. Also man, wie gesagt, ich hatte da immer so ein bisschen das Indiana Jones-Filme im Hinterkopf, als ich seine Berichte gelesen habe. Weil das schon wirklich schon so ein bisschen abenteuerlich ist. Es fehlen irgendwie nur die Frauen. Aber so geht das dann hin. Und als er dann wieder zurückkommt nach Wien, ist er dann natürlich schon mal ein bisschen sächlicher in der Korrespondenz mit den Behörden und sagt, Aber in Split, beziehungsweise in Salona, da war ja Diokletian hatte dort seinen Palast, da gibt es auch große Ruinenstädte und er möchte die jetzt ausgraben lassen. Und er sagt, das ist, was er dort gesehen hat in Salona, das hat so viel Potenzial, dass das wirklich das österreichische Pompeji sein könnte. Warum österreichisch? Österreich in der damaligen Zeit meint natürlich nicht das Österreich in dem heutigen Sinn. Es gab zwar die österreichischen Erbländer, die sind mehr oder minder beschreiben die Österreich nach den heutigen Kriterien in ein paar Landesteilen weniger. Aber Österreich meint in dem Sinne wirklich die Österreich, das österreichische Kaiserreich, wie es seit 1804 existierte. Und dazu gehörte halt auch Dalmatien und deswegen österreichische Pompeji. Was jetzt allerdings Steinbüchel nicht macht bei in seinem Vorgehen, ist, dass anders als bei Neumann die Objekte nicht mehr in Wien haben möchte, sondern er sagt, wir richten vor Ort ein archäologisches Museum ein. Das geht übrigens aus den Quellen klar hervor, dass er dieses Museum vorgeschlagen hat, und nicht die Behörden, wie man das häufig liest. Er sagt, wir richten vor Ort in Dalmatien, in Split, ein Museum ein und dort sollen die Objekte verwahrt werden. Nicht in Wien, weil so seine Begründung, die Objekte nur dann wirklich gut erforscht werden können, wenn sie in ihrem lokalen, regionalen Umfeld aufgestellt werden. Also da sieht man dann schon so langsam so ein bisschen den Bruch mit diesem zentralistischen, mit diesem sehr stark zentralistischen Gedanken, den der Neumann verfolgte. Und die Behörden in Wien sind da aber auch anfangs sehr skeptisch und sagen, ja, wenn die jetzt für Wien nichts taugen, warum sollen wir jetzt da so viel Geld ausgeben? Weil es kostete natürlich auch immensen Summen, paar Jahre lang dort auszugraben. Die haben da wirklich mehrere Jahre gegraben. Warum sollen wir das machen? Und denn der Steinbüchel muss da schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber im Endeffekt ist es auch wieder dort. Der Kaiser hat das letzte Wort und der vertraut dort seinen Direktoren und sagt, okay, wir machen das.
Im Gegensatz zu diesem österreichischen Pompeji, wo die Bestrebungen dann dazu geführt haben, dass dann dort gegraben wurde, haben wir als letztes Beispiel ja noch das eben von dir schon erwähnte Carnuntum, was ja ein abgelehntes Projekt ist. Erstmal, was ist Carnuntum nochmal genau und warum wurde das abgelehnt?
Also Carnuntum liegt heute auch noch nahe bei Wien. Das ist eine kurze Zugreise von Wien entfernt. Und da gab es, das ist eine riesengroße oder für die damalige Zeit recht große Militärstadt wie auch Zivilstadt. Ich hoffe jetzt nicht zu viel Althistoriker schimpfen, wie ich das benenne. Und hat seine Bedeutung unter anderem daher, weil dort unter anderem auch Marc Aurel war und es eine große Kaiserkonferenz in Carnuntum gab im 4. Jahrhundert. Und bis heute sind die Ruinen sehr gut sichtbar. Es gibt ein großes Museum dort, ganz berühmt ist auch das Heldentor. Und daraus leitet sich halt diese Bedeutung von Carnuntum ab. Und Carnuntum, natürlich wussten auch schon die damaligen Zeitgenossen um 1800, dass in Carnuntum eine große Römerstadt war. Und allerdings waren die Ruinen dem Verfall preisgegeben. Also es war ganz schreckliche konservatorische Sache, weil sich einfach niemand darum gekümmert hat. Im Gegenteil, teilweise wurden da auch immer noch diverse Inschriften oder auch Baumaterial dieser alten römischen Stadt genutzt, um neue Bauwerke zu errichten. Also dieses Recyceln von antiken Baumaterial oder antiken Inschriften ist zu dieser Zeit ganz, ganz stark in Mode. Warum war Carnuntum nicht wichtig? Meine Theorie ist unter anderem, weil es in peripher gelegen war. Es war nicht Teil des italienischen Erbes des Römischen Reiches, sondern es war irgendwo in Österreich gelegen. Es hatte nicht so viel Prestige wie jetzt Objekte, die man in Rom gefunden hat, wie Herculaneum oder Pompeji in Italien. Und stand damit eigentlich in so einer gewissen Hierarchie etwas darunter. Dann kommt man aber trotzdem, parallel zu dieser ganzen Geschichte mit den Ausgrabungen in Split, Gibt es dann aber auch Vorschläge, dass man Carnuntum mal sich genau anschaut, dass man dort Ausgrabungen macht, man vermutet dort römische Badanlagen, Wohnhäuser und alles Mögliche. Und jetzt ist aber allerdings, muss man jetzt etwas, und jetzt ist nicht so ganz klar, aus den Quellen geht nicht so ganz genau hervor, was da jetzt los ist. Es scheint zu dieser Zeit am Pergamüns- und Antikenkabinett auch intern ein Streit zu sein. Und zwar ein Streit zwischen Steinbichel, dem Direktor, und seinem eigentlich gleichaltrigen Kustos, dem Anet. Der steht etwas hierarchisch unter ihm. Allerdings ist er genauso alt wie er, und die scheinen sich nicht gut zu verstehen. Und jetzt ist das Problem, der Steinbichel, wie gesagt, der reist viel. Und jetzt bleibt der Anet in Wien alleine, und dann schreibt man ihm an: Hey, wir haben jetzt hier Carnuntum, kannst du dir das mal genauer anschauen? Wir brauchen deine Fachmeinung dazu. Was sagst du, sollen wir dort auch ausgraben? Und dann schaut sich das der Arnett an und sagt: Ja, ich persönlich würde sagen, ja, das hat Potenzial. Dort könnten wir einiges Gutes entdecken. Ja, jetzt ist nur das Problem, dann kommt der Steinbichel zurück. Und der Steinbichel steht, wie gesagt, hierarchisch darüber, und von ihm möchten die Behörden aber auch noch eine abschließende Meinung haben. Und jetzt Arnett, Steinbichel, wie man das so kennt, verstehen sich jetzt nicht und scheinen jetzt beide nicht über ihren Schatten springen zu können. Und da sagt der Steinbichel: Na, ich war in Carnuntum, das können wir vergessen, das geben wir dem Zerfall preis. Also das brauchen wir alles nicht. Viel wichtiger ist, dass wir uns da in Dalmatien auf die Sachen konzentrieren, dass wir in anderen römischen Städten, dass wir dort nochmal schauen. Aber Carnuntum, das lohnt sich nicht, da möchte ich nicht graben. Also das kann man zwar hundertprozentig nicht an den Quellen belegen, aber es ist klar, dass zu dieser Zeitpunkt ein gewisser Machtkampf im KK Münz- und Antikenkabinett ausgebrochen ist, der wahrscheinlich da auch hin, würde ich jetzt vermuten, hineingeflossen ist in diese Entscheidungslage, Carnuntum nicht auszugraben. Und ja, ist eigentlich interessant, weil Carnuntum ja wirklich nicht weit weg ist von Wien, und auch mit dieser ganzen Geschichte und diese Kaiserkonferenz eigentlich schon eine gewisse auch mythologische Nähe da gegeben wäre zum ehemaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Aber es wird abgesagt, und auch in dem Fall steht ja dann zwar eigentlich Wort gegen Wort, Arnett gegen Steinbichel, aber auch in dem Fall entscheidet sich dann das Kaiserhaus, in diesem Fall ein Vertreter vom Kaiser, für das Wort von für Steinbichel, und die Ausgrabungen werden nicht durchgeführt.
Und wenn wir jetzt nochmal von diesem Beispiel einen Schritt zurücktreten und das ganz kurz zusammenfassen könntest, wie wandelt sich der Umgang mit diesen alten Funden von, wie du es am Anfang auch gesagt hast, von der Schatzsuche zur Archäologie und zur Forschung?
Also es sind verschiedenste Wandlungsprozesse dort erkennbar. Einerseits, was ganz, ganz wichtig und wesentlich ist, die Bewertung eines Objektes als konservierungswürdig wandelt sich in dieser Zeit stark. Also man hat im 18. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert, auch im frühen, teilweise noch im frühen 19. Jahrhundert, dieser Gedankengang: Eine Münze ist nur dann relevant für unsere Sammlung, wenn sie einen gewissen Seltenheitswert hat, beziehungsweise noch nicht in der Sammlung vorhanden ist. Also das kann man sich ein bisschen auch so wie so ein Panini-Heft dann teilweise vorstellen. Das ist jetzt sehr, sehr plakativ gesprochen, aber so kann man sich das vorstellen: Man sammelt wirklich nur das, was man noch nicht hat. Und andere Münzen werden dann oft entweder verkauft, in den seltensten Fällen in Wien verkauft, oder, und das ist der häufigste Fall, dass sie einfach in den Schmelzofen geworfen werden. Dort werden sie eingeschmolzen, im Hauptmünzamt, um den Wert des Edelmetalls zu generieren, um daraus quasi neue finanzielle Mittel für den Staat zu erwerben. Also das hat alles nicht nur einen künstlerischen und wissenschaftlichen Hintergrund, sondern auch gerade bei diesen Schatzfunden einen wirtschaftlichen Hintergrund, dass man einfach sagt: Man hat da zusätzliche Geldmittel, kann man daraus lukrieren, was in der Zeit der Koalitionskriege, die ja auch zu dem Zeitpunkt stattfinden, auch sehr, sehr wichtig ist. Und es gehen dort, man weiß nicht, man kann es gar nicht mehr rekonstruieren, wie viele Tausende, Abertausende von Münzen dort, wirklich historischen Münzen, den Opfer zum Opfer fielen. Es gibt. Und es kommt dann langsam dann aber auch auf im frühen 19. Jahrhundert erste Forderungen, dass man diese Münzen zumindest versteigert, um sie auch für die Nachwelt zu bewahren und auch anderen Leuten quasi die Chance gibt, diese Münzen zu erwerben. Das ist schon mal ein wichtiger Gedankengang. Und bei den Antiken, bei den Nichtschätzen, bei weiteren antiken Objekten wie halt Münzen, nicht Münzen, Statuen, Vasen, Inschriften und so weiter, da war ein sehr starkes Kriterium die Schönheit und die Ästhetik. Also man hat ja dieses Schönheitsideal, das von Johann Joachim Winckelmann zur Mitte des 18. Jahrhunderts etabliert wurde, nur eine schöne Antike, das heißt vor allen Dingen eine unversehrte Antike, ist konservierungswürdig und muss in einer Sammlung aufbewahrt werden. Alles, was nicht schön ist, kommt weg. Das wird weggeschmissen. Dazu gehören auch Vasenscherben und gerade für die antike Erforschung sind diese Vasenscherben oft sehr, sehr wichtig, weil sie so viele Informationen enthalten über die Herstellungsart, das Material, das man verwendet hat, über die künstlerischen Fertigkeiten, über Werkstätten, über Handelswege, wenn auch teilweise Inschriften drauf waren, dass man auch teilweise dann auch Texte rekonstruieren konnte. Das erkennt man aber, das sieht man am Ende des 18. Jahrhunderts nicht unbedingt. Zumindest nicht in Wien, am Münz- und Antikenkabinett. Das wird weggeschmissen. Das haben wir auch, was hier am Anfang gesehen hat, das Projekt, in dem ich ja involviert war, in Samitzige Dusaregia, da gibt es dann auch so Schriften von den Behörden, die sagen, ja, wir haben hier was gefunden. Sehr viele Goldmünzen, die schicken wir jetzt alle nach Wien, ganz toll. Und dann haben wir noch so Vasenscherben geworfen, die haben wir schon mal alles schon mal vorsorglich in den Müll geworfen. Also es steht dann wirklich dort, das schmeißen wir weg, das schaut sich auch kein Wissenschaftler an, das schaut sich kein Gelehrter an, kein Fachmann, sondern das entscheiden die lokalen Behörden vor Ort. Das ist nicht wichtig, das schmeißen wir weg. Und auch der Neumann in Wien, der sitzt da und sagt, ja, okay, ihr habt jetzt große Sandblöcke gefunden dort, da sind Inschriften dort, meißelt halt die Inschriften raus und die möchte ich haben in Wien. Den Rest der Sandsteine, der Sandblöcke könnt ihr dann weghauen. Und man weiß gar nicht so genau, was er dort jetzt wirklich gefunden hat. Ob das jetzt wirklich nur, und das ist halt ein immenser wissenschaftlicher Schaden, der dort passiert. Und das wandelt sich aber auch im Laufe des frühen 19. Jahrhunderts. Da ist auch Steinbichel jemand, der da auch ein großes Wort mitspricht, dass man dann auch Objekte aufnimmt, die vielleicht nicht so schön sind, allerdings einen gewissen wissenschaftlichen Wert beinhalten. Das fängt man langsam an zu erkennen. Und das sind, glaube ich, zwei dieser großen Wandlungsprozesse in dieser Zeit um 1800, die sich dann langsam etablieren. Und es kommt auch schon langsam eine gewisse Idee von einem modernen Denkmalschutz auf, wie wir ihn heute kennen.
Thank you.